HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
Wenn ich es jetzt nochmal mache, dann muss das genauso sein, wie es war. Es wird ein Nostalgieabend sein.
Vorhang auf für ein neues ABBA-Album. Nach fast 40 Jahren wieder ein neues Werk.
Na, die Meldung überrascht wohl selbst die größten Spice Girl-Fans. Laut Sängerin Mel B soll sogar Victoria Beckham wieder mit an Bord sein.
Immer wieder erleben wir es, dass alte Hits aus den 80er und 90ern wieder ausgegraben werden.
Die Songs, die für einen Remix gecovert werden, sind in der Regel echte Hits gewesen.
Sind Sie doch richtig in Stimmung schon, hoffe ich. Der letzte Auftritt der schwedischen Popgruppe ABBA ist lange her. Jetzt, fast 40 Jahre später, bringt ABBA ein neues Album heraus und beglückt ihre Anhänger mit ihren Avataren, die so gut wie nicht gealtert sind und im nächsten Jahr in London Konzerte geben werden. Dafür wurde extra ein Theater gebaut. Was soll das? Man weiß es nicht. Geld kann nicht der Antrieb sein. Oder vielleicht doch? Auch Thomas Gottschalk kann es nicht lassen und moderiert nochmal Wetten, dass. Aber werden dort auf der Couch sitzen. Revival also, wo man hinschaut. Diana Ross hat mit ihren 77 gerade neue Songs aufgenommen. Und wenn die Alten nichts Neues machen, dann wird das Alte eben aufgewärmt und gecovert. Schließlich gibt es schon wieder eine Generation, für die die Musik der 80er Jahre eine Neuentdeckung ist. Was ist das für eine merkwürdige Sehnsucht nach Vergangenem? Das wollen wir herausfinden. Aber Gottschalk und Co., gebt doch endlich Ruhe, so haben wir getitelt. Man ist ja so hin und her gerissen. Auf der einen Seite kann man verstehen, dass Menschen auch in fortgeschrittenem Alter noch Spaß haben an dem, womit sie sehr erfolgreich waren und dann eben nochmal eine Platte aufnehmen. Warum auch nicht? Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, irgendwann langt's. Wendet euch doch mal Neuem zu. Und die Zeit für Altherrenwitzchen auf übergroßen Sofas im Fernsehen, die ist doch durch. Erstmal sind wir bei ABBA. Seit heute ist es auf dem Markt, das Album Voyage. Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid haben nach knapp 40 Jahren Pause nochmal neue Songs eingesungen. In Schweden wurde das bereits den ganzen Sommer über thematisiert und ABBA-Fans sind weltweit schon wieder im ABBA-Fieber. Drei Songs sind ja schon vorab veröffentlicht worden. Wie das alles kam, nachdem die Ehen der beiden Paare ja längst zerbrochen waren und alle sich in einem Leben ohne ABBA eingerichtet hatten, das erzählt uns Andrea Halter.
Well, it's because of the long time, I think.
Wir kennen uns fast unser ganzes Leben lang und verstehen uns blind. Wir hatten eine fantastische Zeit und waren eine Einheit. Diese Erfahrungen schweißen zusammen. Also war es irgendwie naheliegend, Agnetha und Frida zu fragen, wenn wir jetzt schon diese virtuellen Konzerte machen, wäre es da nicht schön, wenn wir ein paar neue Lieder hätten?
Wouldn't it be nice if we had a couple of new tunes?
Obwohl Agnetha und Frida erst 2016 wieder einmal ausdrücklich gesagt hatten, dass es keine Wiedervereinigung und keine neuen Lieder geben würde, haben Björn und Benny die beiden doch überzeugen können. Das erste Ergebnis, Don't Shut Me Down und I Still Have Faith in You. Do I have it in me? In dem Lied geht es darum, an sich selber und an andere zu glauben, sagt Benny. Einander Kraft geben und ein Wagnis eingehen. Sich darauf besinnen, was man zusammen im Leben erreicht hat und dass man es noch drauf hat. Kurz gesagt, es geht um ABBA jetzt. I still have
faith in you. And having those two songs, and we were all four very happy about those.
Wir waren alle vier sehr glücklich mit diesen beiden Liedern. Wir waren glücklich, dass wir uns immer noch angehört haben wie damals. Deshalb haben wir gedacht, dass wir vielleicht noch ein paar weitere Lieder machen sollten und gucken, was passiert. Und so ist das Album entstanden.
And then finally we ended up with a full CD.
Sound auf dem neuen Album ist ganz klar ABBA. Inhaltlich geht es auch wieder um Liebesbeziehungen, Freundschaften und, ganz ungewöhnlich für ABBA, ums Klima und um Nachhaltigkeit, verpackt in einem Lied über Hummeln.
Wir alle lieben Hummeln. Es ist eine Metapher für die Umwelt. Wir wollen alle nicht, dass sie aussterben. Es gibt diesen Mythos, dass Hummeln den physikalischen Gesetzen trotzen und eigentlich nicht fliegen können, weil ihr Körper zu schwer ist. Aber sie fliegen trotzdem. Sowas mag ich.
Danny ist entspannt und lächelt viel, wenn er über das neue Album spricht. Man merkt ihm die Freude an, dass ABBA es mit Voyage nochmal gewagt haben.
Zuerst hatten wir 12 Lieder für das Album. Aber 2 davon müssen noch etwas reifen. Die brauchen noch ein bisschen Studioarbeit.
Wenn ABBA also in Zukunft noch an 2 Liedern arbeiten, kommt dann bald noch ein weiteres Album?
Nein, es wird kein weiteres Album geben, das verspreche ich. Um Himmels Willen, wir sind alle Mitte 70. Das macht keinen Sinn. Wir müssen keinem mehr etwas beweisen.
ABBA hatten also wieder Lust, gemeinsam Musik zu machen, aber das geht nicht so weit, dass sie jetzt wieder gemeinsam auf Tour gehen werden. Und diese eine neue Platte wird wohl auch die allerletzte sein. So jedenfalls haben sie es versprochen. Thilo Wolf ist selbst Musiker und ABBA-Fan. Hallo, Herr Wolf.
Hallo, Frau Renge, ich grüße Sie.
Sie gehören zu den wenigen Deutschen, die sogar schon mal mit Benny Andersson Musik gemacht haben. Das begann mit einem Anruf vor ein paar Jahren. Wieso hat Benny Andersson Sie angerufen?
Naja, ich bekam einen Anruf und da meldet sich ein Benny Andersson und ich hatte ja keine Ahnung, wer dran ist. Er hat sich ja auch nicht mit ABBA gemeldet, sondern wollte uns für einen privaten Event, die Thilo Wolf Big Band, für einen privaten Event engagieren. Und ich hatte erst abgesagt, weil wir hatten an diesem Abend keine Zeit. Dann rief er nochmal an und hat gesagt, er hätte sich im Datum geirrt und ob es nicht doch möglich wäre. Und erst beim dritten Telefonat habe ich festgestellt, dass es der Benny Andersson ist. Und da war natürlich die Freude schon groß. Wir haben es dann irgendwie auch möglich gemacht, klar.
Sie sind leidenschaftlicher ABBA-Fan. Was macht die musikalische Qualität von ABBA für Sie aus?
Naja, die Musik ist natürlich sehr unverwechselbar. Also auch bei den neuen Songs merkt man ja sofort, man hört die ersten Takte und weiß gleich, das ist ABBA. Und das ist so eine Einmaligkeit, die man ja als Künstler sehr, sehr lange sucht, dass man etwas findet, was einen unverwechselbar macht. Hinzu kommt, dass die Musik ja auch von der ganzen kompositorischen Idee sehr besonders ist, dass harmonisch und melodiemäßig da wirklich viel geboten ist, was sich schon deutlich abhebt von vielem, was man oft in der Schlager- und Popwelt so hört.
Sie haben schon reingehört in Voyage. Vom Stil her, ältere, reifere Stimmen. Was hat sich noch verändert?
Ja, ich glaube, der Sound ist schon ziemlich gleich geblieben. Man ist natürlich ein bisschen moderner von der Instrumentierung. Man geht vielleicht ein bisschen mehr mit dem Puls der Zeit. Aber wenn man den ersten Song hört, man weiß sofort, es ist ABBA. Und auch die Stimmen klingen schon wie damals. Vielleicht ein bisschen gereifter, ein bisschen tiefer. Ist ja so, dass Stimmen mit der Zeit ein bisschen tiefer werden. Aber das ist eindeutig ABBA.
Wie viel Nostalgie steckt für Sie da drin?
Naja, schon eine ganze Menge, wenn man die alten Titel so kennt und auch mag. Dann freut man sich natürlich schon, dass da wieder was Neues kommt.
Glauben Sie nicht, dass es ein bisschen riskant ist, nach 40 Jahren wieder auf die Bühne zu gehen?
Naja, natürlich ist das Risiko vorhanden. Aber ich meine, das Denkmal von ABBA ist so immens groß. Wenn da ein bisschen gekratzt wird, ich glaube, das wird dem Denkmal nicht schaden. Und ich bewundere Sie eigentlich für die Lust und die Freude, zu sagen, dass, da machen wir einfach noch was und da gehen wir nochmal auf die Bühne, beziehungsweise in ihrer speziellen Weise auf die Bühne. Wir bringen ein neues Album raus und ich finde es einfach nur konsequent und man kann davor einfach nur Respekt haben.
Ja, Sie haben ja einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, also ABBA hat diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, damit nicht zu sehr gekratzt wird am alten Image, denn Sie schicken ja Avatare auf die Bühne. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären. Das Theater dafür ist extra gebaut in London, das ist die ABBA Arena im Queen Elizabeth Olympic Park in London. Und diese Avatare, was können Sie uns darüber sagen?
Naja, im Prinzip ist es eine elektronische Animation der Personen von ABBA in die heutige Zeit. Es ist eine Animation, eine Visualisierung. Man hat dann den Eindruck, die Original-ABBA-Künstler stehen auf der Bühne wie vor 40 Jahren. Das verspricht schon sehr spektakulär zu werden. Und das ist natürlich ein immens großer Aufwand, sowas realistisch darzustellen.
Ja, diese digitale Animation, die hat ABBA einiges abverlangt. Die mussten dafür ziemlich oft auf der Bühne stehen, in Person, aber natürlich ohne Zuschauer, damit das alles berechnet werden konnte, ne?
Ja, und dass man natürlich ein neues Theater baut, ist ja nur konsequent, denn das ist so viel Technik, die da erforderlich ist. Das folgt ja so ein bisschen der Tradition der heutigen Musicals, wo die ganz großen Produktionen ihre eigenen Theater bauen, um das alles inszenieren zu können.
Wir haben es im Beitrag gehört, das Touren, das hat aber nie wirklich Spaß gemacht. Das haben alle eher als belastend empfunden. Das ist natürlich jetzt praktisch. Sie geben Konzerte und müssen gar nicht rumreisen.
Ja, das ist natürlich sehr charmant. Wobei natürlich als Künstler hat man es ja schon ganz gern, auch mal vor dem Publikum zu stehen. Ich kann natürlich verstehen, wenn man in der Popwelt so weit gereist ist, dass man irgendwann mal auch davon genug hat. Die Welt, die man vor der Bühne ja sieht, diese vielen Menschen, die einen bejubeln, die sind ja nicht mehr da, wenn man die Bühne verlässt. Dann hat man eher so einen kargen Backstage-Bereich und das kann dann schon auch mal mit der Zeit ein bisschen frustrierend sein, dieser permanente Kontrast zwischen der glitzernden Welt vorne und der eher kargen Bühnenwelt dahinter.
Sie bewundern aber, Sie sind Fan, aber mal ganz ehrlich, sagen Sie, lasst mal gut sein jetzt, wir haben aber und das bleibt, wir brauchen nichts Neues, oder sagen Sie, ey, super, dass Sie sich da nochmal zu einer neuen Platte aufgerafft haben?
Also ich kann nur sagen, Hut ab und Respekt vor dem Mut, das zu tun. Und ich finde überhaupt nicht, dass man, nur weil man früher was Erfolgreiches gemacht hat, nicht einfach mal versuchen sollte, neue Wege zu gehen. Ich meine, Kunst ist etwas, was sich entwickelt. Und wenn die vier Lust und Freude daran haben, das nochmal zu machen, dann finde ich, sollte man es tun.
Vielen Dank, Thilo Wolf. Aber Gottschalk und Co., gebt doch endlich Ruhe, HR2 Kultur der Tag. Revival, Comeback, Coverversionen. Die Musik lebt vom Zitieren. Wir haben ein paar bemerkenswerte Coverversionen ausgewählt für diese Sendung. Erkennen Sie zum Beispiel diesen Mann?
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt.
Das ist die markante Stimme von Johnny Cash mit dem Song Hurt von Nine Inch Nails. Das Cash-Cover unterscheidet sich gar nicht so sehr, aber mit seiner Version zeigt der alte Mann, dass weit mehr in ihm steckt als ein zauseliger Country-Opa. Hier die zauselige Originalversion, punkig, nicht verstimmt.
I hurt myself today to see. Still feel I focus on the pain, the only thing that's real.
Hurt. Meistens ist es ja andersrum. Ein junger Interpret zeigt eine neue Seite der alten Musik. So entsteht zum Beispiel neue Musik mit alten Platten. Die DJ-Szene bringt da ganz eigene, sehr kreative Projekte an den Start, die gerade von jungen Leuten sehr geschätzt werden. Solche Kreativen sind meist breit aufgestellt und machen auch Mainstream-Musik, zum Beispiel für Peter Fox.
Dieses Stück war 2008 ein Hit in den deutschen Charts. Ein Meilenstein in seiner Karriere als Musikproduzent.
Hier bin ich geboren und laufe durch die Straßen. Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden.
Und hier war er als Musiker dabei. W Vincent von Schlippenbach hat viele Rap- und Pop-Alben produziert und ist in der Free-Jazz-Szene als DJ Il Vibe unterwegs. Eines seiner Markenzeichen ist das hier. Er haut auf den Plattenspieler, während er mit der anderen Hand die Schallplatte hin und her bewegt. Den Plattenspieler als Perkussion einsetzen, das macht wohl niemand in der Free-Jazz-Szene. Damit erweitert Vincent von Schlippenbach die Klanggrenzen des Plattenspielers. Den Free-Jazz lernte er schon als Kind kennen durch seinen Vater, den Free-Jazz-Pianisten Alexander von Schlippenbach.
Ich habe ja auch mit ihm viel Musik gemacht, auch als Kind und Teenager. Und mit 11 oder 12 habe ich dann den Klavierdeckel zugeknallt und hatte keine Lust mehr. Also es war schon, glaube ich, auch so eine Abgrenzung, die musste stattfinden. Und für mich war es wichtig, da meinen eigenen Weg zu finden.
Sein Vater war am Anfang skeptisch, was den Plattenspieler anging. Mittlerweile spielen Vater und Sohn ab und zu zusammen und haben auch schon ein Album aufgenommen. Gemeinsam mit der Stiefmutter von DJ Il Vibe, der japanischen Pianistin Aki Takase. Dass Alexander von Schlippenbach sich für die Musik seines Sohnes interessiert hat, liegt an einer Sache. Mit seiner Art, Platten aufzulegen, erweitert DJ Il Vibe die klanglichen Grenzen von Plattentellern. Denn er spielt nicht einfach Musik ab, sondern reagiert auf das, was die Band spielt.
Bei mir ist es schon so, dass ich zusätzlich natürlich kurz überlegen muss, ich höre was, die Platte, das fällt mir dazu ein. Oder ich gucke kurz meine Kiste durch und jetzt nehme ich die. Man muss da aber sehr schnell sein. Und rhythmisch beeinflussen kann ich sie ja wie ein Schlagzeuger. Aber ich weiß dann natürlich vielleicht nicht, was da drauf ist. Und ich habe nun wirklich viele Möglichkeiten und viele Atmosphären. Wenn ich dann eine alte Bluesplatte auflege, dann taucht man in so eine Welt ein. Und dann können die Musiker darauf eingehen oder nicht. Oder ich kann eben was die spielen, plötzlich in eine ganz andere Richtung dadurch bringen, indem ich was einfach dazu spiele.
Der DJ als Musiker, das ist die Rolle, die er gern einnimmt.
Mein Anspruch war schon immer, dass ich gleichberechtigt mit den anderen Musikern bin und dass ich eben natürlich auch mit dem, was ich tue, auf die anderen eingehe.
Seine Schallplatten aber sind in keinem guten Zustand.
Die werde ich nicht irgendwann leider meinen Kindern oder so vererben können, weil die sind alle dann ein bisschen kaputt und nicht mehr so gut erhalten.
Fanny Steyer über Vincent von Schlippenbach alias DJ Il Vibe und seine neue Musik mit Hilfe von alten Platten. Nur die alten Platten haben auf diese Weise eben nicht das ewige Leben. Martin Grunenberg ist HR2 Musikredakteur und mit ihm machen wir jetzt einen Ausflug in die Welt der klassischen Musik. Die Klassik kann naturgemäß nichts Neues hervorbringen, das Repertoire ist begrenzt, es sei denn, man lässt künstliche Intelligenz im Stile von Beethoven, Mozart oder Bach komponieren, aber das steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Was bringen Neuaufnahmen, Herr Grunenberg? Das X-te Sinfonieorchester, das zum Beispiel Beethovens 5. einspielt, wie viel Varianz ist da überhaupt drin? Ist es für Laien hörbar, dass das eine Neuaufnahme ist?
Naja, diese Frage stellt man sich schon als Musikredakteur immer mal wieder. Muss ich mir jetzt wieder die neue Aufnahme von Beethovens 5. Sinfonie anhören? Ist ein durchaus bekanntes Werk und sicher eins der meist aufgenommenen Werke der klassischen Musik. Und doch kommen immer wieder neue Aufnahmen von Beethovens berühmter 5. Sinfonie auf den Markt. Und da gibt es ganz grundsätzlich zwei Gründe für. Zum einen sind es musikimmanente Gründe und zum anderen hat es natürlich auch kommerzielle Gründe. Vielleicht fangen wir mal mit den musikimmanenten Gründen an. Letztlich hat es natürlich damit zu tun, dass man von keiner Aufnahme sagen kann, das ist es. Hier haben wir die definitive Aufnahme dieser Sinfonie. Mhm. Also jedes Kunstwerk muss interpretiert werden, muss also gründlich studiert werden, muss geübt und geprobt werden und dann kommt es zur Aufnahme und das ist dann eben das Ergebnis dieses Prozesses. Aber nun ist es ja so, je weiter man in der Musikgeschichte zurückgeht, umso ungenauer wurden die Noten, wird die Notation der Musikwerke. Das heißt, man kann bei Bach, der ja nun auch wirklich ein Komponist ist, der viel gespielt und viel aufgenommen wird, zum Beispiel noch viel weniger sagen als bei Beethoven. Wie ist das hier mit den Laut- und Leisestellen? Wie ist es denn mit dem Tempo und dieser Musik? Und welches ist das richtige Tempo? Und das ist nur der Anfang. Die Fragen, die sich dann stellen, wenn man dann mal an die Musik geht und sie interpretieren will. Also, welche Phrasierung wähle ich, wie möchte ich die Melodien gestalten, welche Entwicklung möchte ich zeigen, wie sind die Fragen der Besetzung auch, welche Instrumente wähle ich, mit welchen Instrumenten und mit welcher Größe möchte ich spielen. All diese Fragen hat der Interpret natürlich für sich zu beantworten und daraus ergibt sich dann eben seine Antwort, seine Interpretation dieser neuen Sinfonieaufnahme und das ist das, was er der Welt vorstellt.
Das klingt aber tatsächlich so, als wäre ja viel Varianz drin. Also wenn man alleine ans Tempo denkt, da kann man ja unglaublich viel verändern, wenn man das anders interpretiert.
Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Das macht tatsächlich auch den Reiz aus, wenn man eben ins Konzert geht oder sich eine neue CD anhört. Dann kann man schon denken, das klingt aber jetzt doch ein bisschen flotter oder das ist doch eher ein bisschen langsam, aber vielleicht hat das Langsame ja auch seinen Reiz, wenn es besonders deutlich ist. Auf jeden Fall, das sind so die Entscheidungen, die der Interpret trifft. Und mit diesen Entscheidungen begründet er natürlich, dass er diese Aufnahme jetzt gemacht hat. Ob das für den Laien alles im Einzelnen nachzuvollziehen ist, ob das dem Musikhörer wirklich auffällt, das ist dann die nächste Frage. Also ich würde mal sagen, normalerweise geht man ja in ein Konzert und hört sich dann ein Stück an oder man legt es sich zu Hause auf und dann möchte man ja dieser Musik folgen. Man möchte vielleicht auch etwas gefangen genommen werden von dieser Musik und vielleicht regt es einen auch an. Und dann kann man, denke ich, auch manchmal Vergleiche ziehen und dann kann man sagen, ja, das gefällt mir sehr gut so. Ohne bestimmt unbedingt zu sagen zu können, woher das kommt.
Das ist ein Geschmacksurteil.
Ist auch ein Geschmacksurteil. Ja. Und aber es gibt auch natürlich Leute, die sagen dann, das sind so die Kenner und Liebhaber, die sagen dann, ja, ich höre mir mal zwei oder drei Aufnahmen an von diesem einen Stück und dann merke ich schon die Unterschiede. Und dann kommt mir das eine vielleicht plausibler vor als das andere und gefällt mir besser. Aber man darf sich da natürlich auch keine Illusionen machen. Also oft ist Musik ja ein Hintergrundvergnügen, was man hat. Also mal beim Autofahren oder beim Kochen macht man sich eben Musik an und dann spielen die ganzen Fragen der Interpretation eigentlich keine Rolle mehr.
Unter den Klassikfans gibt es ja sehr viele Puristen, die dann möglichst noch die historischen Instrumente auch hören wollen, also in deren Sinne originalgetreue Wiedergabe. Diese historische Aufführungspraxis, erlebt die wieder so ein Revival?
Naja, die gibt es jetzt schon seit über 100 Jahren, muss man sagen, und ist besonders prägnant dann in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts geworden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es wiederum Neuinterpretationen gab. Also wenn man jetzt gerade an die Beethoven-Sinfonien denkt, da gab es nochmal auf einmal ein ganz neues Klangbild. Man hat überlegt, aha, eigentlich ist der Streicherapparat doch eigentlich viel zu groß gegenüber den Bläsern. Das war damals zu Beethovens Zeiten ein anderes Verhältnis. Und das macht natürlich was mit dem Klang. Und dann bei den Streichern spielt man mit Darmsaiten oder mit Metallsaiten, dann sind es die alten Instrumente, die man nutzt. Gerade bei den Bläsern haben die einen ganz anderen Klang. Also Naturtrompeten, Naturhörner, die klingen natürlich ganz anders als die Instrumente, die man heute benutzt mit den Ventilen. All das hat dem Ganzen auch wieder eine ganz neue Dimension gegeben, eine ganz neue klangliche Dimension gegeben, wo man gesagt hat, aha, das ist zwar ein Werk, was ich kenne, aber jetzt klingt es doch nochmal ganz anders. Und das ist natürlich auch immer sehr spannend, wenn man das dann feststellen kann bei einer Musik, die so vertraut ist und so oft gespielt ist.
Wie war das denn bei den Komponisten früher? Haben die auch schon abgeschrieben voneinander? Haben die sich gecovert gegenseitig?
Zum Teil gab es das, ja. Das gab es zum Teil natürlich, dass man Bezug aufeinander genommen hat. Es gab natürlich extreme Fälle. Also das ist gerade bei Haydn bekannt. Da wurden Stücke von unter dem Namen von Haydn veröffentlicht und sie waren gar nicht von Haydn. Der Haydn war der bekannte Komponist. Das hat sich natürlich dann gut verkauft, wenn da Haydn draufsteht, auch wenn es gar kein Haydn war. Also das gab es damals schon. Es gab dann aber natürlich auch die Komponisten, die oft Referenz erwiesen haben an ihren Lehrer oder an die vorangehende Generation. Jede Generation von Komponisten steht im Prinzip auf der Schulter der vorherigen. Das ist ganz klar. Also wenn man Beethoven sieht, der hat natürlich von Mozart und Haydn gelernt und hat dann wiederum Schubert beeinflusst, hat Schumann beeinflusst, hat sogar Brahms noch beeinflusst mit seinen Werken. Also da gibt es natürlich eine Kontinuität, was die Gattung angeht, wie die Gattungen entwickelt wurden. Da hat schon einer auf den anderen gehört. Oder es gab dann natürlich auch die Praxis, dass man sich Themen genommen hat. Da hat man dann auch zum Beispiel gerne von bekannten Opernmelodien, hat man sich eine genommen, hat das dann als Variationensatz gestaltet. Das berühmte Gassenhauer-Trio von Ludwig van Beethoven heißt eben, weil er eine Melodie genommen hat, die damals sehr, sehr populär war, von einem Komponisten, den man heute mal gar nicht mehr kennt. Aber diese Melodie hat damals die Leute bewegt und Beethoven hat schon ein bisschen profitiert, dass es eben eine bekannte und beliebte Melodie war. Und das geht dann im Prinzip weiter in der Musikgeschichte. Es gibt die Händel-Variationen von Brahms oder Paul Hindemith hat dann Themen von Karl Maria von Weber in seinen sinfonischen Metamorphosen aufgegriffen. Also das ist schon auch was, was in der klassischen Musik immer wieder vorkommt.
Also da hat sich die Popmusik praktisch bei der Klassik bedient, was diese Einstellungen angeht. Martin Gronenberg, HR2 Musikredakteur, vielen Dank. Wo Haydn draufsteht, ist auch nicht immer Haydn drin gewesen. Der Ausflug ins Covern in der Klassik. Aber Gottschalk und Co. gebt doch endlich Ruhe. So haben wir leicht genervt von so viel Revival auf einmal getitelt. Haben Sie sich schon eine Meinung gebildet? Sollen Sie doch machen, die Alten? Oder nicht? Hier kommt wieder eine Coverversion, kurz zum Mitraten. Was ist es?
Get up in the evening. And I ain't got nothing to say. Come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. Just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
Haben Sie es erkannt? Paradisia covered Dancing in the Dark von Bruce Springsteen. Springsteen hat ja Hits für andere geschrieben, zum Beispiel Because the Night für Patti Smith oder Dave's on the Road Again für Manfred Mann. Dieses Cover klingt schon ganz anders. Hier nochmal zum Vergleich Springsteens Original.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed.
David Alf gehört zu der Generation, für die die 80er kein Revival sind. Er hat sie gar nicht miterlebt. Seinen frischen Blick auf alte Musik, den brauchen wir. Er wird uns möglicherweise helfen, besser zu verstehen, warum so viele junge Leute heute begeistert sind von der Musik der 60er, 70er und 80er Jahre.
Ich bin ein Kind der 80er. Na gut, ich bin Mitte Dezember 89 geboren, also gerade mal 2 Wochen habe ich von diesem Jahrzehnt erlebt. Aber gerade aus musikalischer Sicht ist es mir schon wichtig, nicht allzu sehr mit den 90ern in Verbindung gebracht zu werden. Das CD-Regal meiner Eltern war übersichtlich und irgendwie auch schlimm. Das Album Eros von, na klar, Eros Ramazzotti war da drin. Falling Into You von Céline Dion. Kannst du doch keinem erzählen, aber auch das, was meine Eltern nicht hörten und stattdessen im Radio lief. Oder das hier. Ich hatte auch als 8-Jähriger keine Ahnung, warum irgendjemand sowas hören will. Aber dann kam das Internet und mit ihm illegale Musikbörsen. Weil ich mir nicht ganz sicher sein kann, dass eventuelle Eventualitäten schon verjährt sind, lassen Sie es mich so sagen. Ich brauchte kein Radio mehr. Ich brauchte auch das CD-Regal meiner Eltern nicht mehr. Stattdessen erfuhr ich von meinem bis heute guten Freund Fabio, dass es mal eine bessere Zeit gab. Eine, in der Musik noch, ja, richtig gut klang. Ich meine, was ist denn um Himmels Willen mit der Musik passiert? Wie konnte man innerhalb von 15 Jahren von hier
Riders on the storm. Riders on the storm.
Nach hier kommen? Während in den 2000ern, ich war Teenie, ich musste mit mir und der Welt klarkommen, während in den 2000ern also alle sowas hörten,
Freestyler.
oder sowas. Arbeitete ich mich durch Velvet Underground, Genesis, die Stones, Led Zeppelin. Und ja, wenn ich diese live, also ich betone Live-Aufnahme höre, dann muss ich wirklich aufpassen, kein Rührungstränchen zu vergießen. Manchmal passe ich auch nicht auf, dann sitze ich also da und heule ein bisschen. Zu Musik, die fast 20 Jahre vor meiner Geburt, also vor 50 Jahren erschienen ist. Mit Nostalgie kann das ja nichts zu tun haben. Ich kann mich ja in keine Zeit zurücksehen, in der ich noch gar nicht da war. Nee, ich glaube, es lässt sich nur so erklären. Es ist einfach die bessere Musik. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Und natürlich kam dann irgendwie auch mal was Gutes zwischendurch. Oder sowas hier. Aber es sind und bleiben wenige Ausnahmen inmitten von ganz viel Mist. Aber weil ich es ja gerade von Nostalgie hatte. Es wäre jetzt schon unehrlich, wenn ich mich jetzt hier suggerieren würde als Hüter des guten Geschmacks, als ewig Gestriger, der sich dem, was Musikgeschmack auch ausmacht, völlig verschließen würde. Die ganz niederen Instinkte. Tell me why. Denn das ist ja irgendwie schon gut. Und ich meine, also diese Stimme. Ja, okay, natürlich ist das wirklich, wirklich grausam. Und die 60er und 70er waren die letzten Jahre der richtig guten Popmusik. Aber auch ich bin von Nostalgie nicht gefeit. Grazie, desistere.
Nostalgische Gefühle mit Eros Ramazzotti. Weltweit über 60 Millionen Platten hat er verkauft. Und er war mal mit Michelle Hunziker verheiratet. Da schließt sich wieder der Kreis zu den Comebacks. Hunziker ist auch dabei bei der Jubiläums-Wetten-Das-Sendung, moderiert von Thomas Gottschalk morgen, zu dem wir dann auch gleich noch kommen. Aber erstmal bleiben wir noch bei der Musik und beschäftigen uns jetzt mal intensiv mit Coverversionen. Das ist ja auch eine Form der Revitalisierung. Einmal dürfen Sie raten, welche Band die am häufigsten gecoverte ist. Die Beatles. Es sind zwei Aspekte, die beim Covern eine Rolle spielen. Zum einen ist es natürlich eine Anerkennung. Man würde den Song ja nicht nehmen, wenn er nicht gut wäre. Zum anderen aber will derjenige, der covert, auch ein bisschen was abhaben vom Erfolg des Originals, wenn es den denn gab. Manchmal werden ja auch Songs genommen, die zunächst gar keine große Beachtung fanden, die dann aber in der Coverversion die Charts stürmen. Mike Brüggemeier von der Zeitschrift Rolling Stone. Sie haben sich intensiv mit Coverversionen beschäftigt. Welcher Song fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an gute Coverversionen denken?
Ja, ich glaube, der erste Song, der einem einfallen muss fast, ist Respect von Aretha Franklin. Dieses Lied, das eigentlich von Otis Redding stammt und das aber in der Version von Aretha Franklin gerade von unseren amerikanischen Kollegen zum besten Song aller Zeiten gewählt worden ist.
Und was finden Sie so gut an ihm? Warum sagen Sie, der muss einem einfallen?
Ja, es ist einfach eine Umdeutung des Originals. Das Original ist so eine Art Macho-Song, wo es um einen Mann geht, der irgendwie seiner Frau sagt, dass er bitte von ihr Respekt haben will, wenn er nach Hause kommt und dass sie bitte die Hausarbeit getan haben soll und ihn bitte auf die eine oder andere Art pleasen soll. Und Aretha Franklin hat den Song umgedreht und fordert Selbstrespekt ein und sagt, ich habe das, was du nicht hast, ich kann dir das geben, aber du musst mir Respekt dafür geben. Es war so eine Empowerment-Geste eigentlich. Und das ist ja was momentan sowohl in Zeiten von MeToo als auch Black Lives Matter tatsächlich auch wieder eben schwanger ist, eben dieses Empowerment. Das ist eben ein Wort, was gerade sehr, sehr aktuell ist. Und von daher ist es ein Lied, das auch heute noch als Hymne gut funktioniert.
Und da klingt ja auch schon was an, dass es eben nicht nur eine andere Stimme ist, die einen Song singt. Es wird oft auch an den Texten was verändert. Das ist vielen gar nicht so bewusst, weil man eben ja meistens nur den Refrain im Ohr hat. Haben Sie da noch Beispiele?
Naja, also das Normalste ist natürlich immer, dass man, wenn man zum Beispiel eine Frau einen Song singt, der eigentlich einen Mann gesungen hat und andersrum, dass man dann das Geschlecht ändert im Text. Das passiert natürlich sehr oft. In der Folktradition lustigerweise nicht. Also wenn man House of the Rising Sun sich anhört, wenn der Song gecovert wird von einem Folksänger, dann bleibt die Person, die da spricht, eine Frau. Wenn es aber, glaube ich, Eric Burdon und die Animals covern, dann wird es, glaube ich, umgedreht. Also das ist tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt, dass es da eben so diese Möglichkeiten gibt, entweder eine Geschichte zu erzählen oder eben selbst Teil der Geschichte zu sein. Und das unterscheidet vielleicht Folkmusik von Rockmusik. Das ist sicherlich also die Veränderung, die am häufigsten stattfindet. Aber es gibt auch so ganz kleine Sachen, die verändert werden. Nina Simone hat zum Beispiel in Just Like a Woman, Bob Dylan Song, glaube ich, nur ein, zwei Wörter geändert, aber dadurch aus einem Song, der auf eine Art misogyn ist, auch so eine Art Empowerment-Song gemacht. Das geht manchmal mit ganz einfachen Kniffen und vielleicht auch mit der Art und Weise, wie man Sachen betont, ganz gut, dass man einem Song eine andere Bedeutung geben kann.
Für wie groß halten Sie die Leistung des Covernden?
Ja, das ist unterschiedlich, glaube ich. Also das ist ja sowieso so, dass in der Popmusik es eigentlich früher üblich war, dass Leute nicht ihre eigenen Songs schreiben, sondern eben Songs singen, die andere Leute geschrieben haben. Wenn man an Elvis Presley denkt, wenn man an einen Song wie Hound Dog denkt oder so, dann ist das vollkommen normal gewesen. Frank Sinatra hat sein Leben lang auch keine Songs geschrieben. Ich finde, das ist eine vollkommen legitime Sache. Da geht es halt darum, dass jemand ein großer Sänger ist, ein großer Interpret ist. Und die Idee, dass der Mensch, der den Song singt, ihn auch geschrieben haben muss, diese Idee haben uns die Beatles und Bob Dylan ins Ohr gesetzt. Dabei hat man aber nicht bedacht, dass nicht alle so gute Songs schreiben wie Beatles und Bob Dylan und dass es natürlich dann noch einfach sehr viel Mist gibt.
Aber die Beatles, die zwar die am häufigsten gecoverte Band sind, aber die Beatles haben ja selbst auch gecovert.
Ja, klar, ich glaube, man lernt, also ich glaube, die meisten Künstler covern zuerst mal, wenn sie anfangen. Ich glaube, dass man auch sowas wie Songwriting und so am besten lernen kann, indem man erstmal Songs anderer Leute studiert. Und Paul McCartney hat neulich die Stones als eine Blues-Cover-Band bezeichnet. Und auch das ist natürlich richtig. Auf den ersten Platten der Stones sind keine eigenen Stücke drauf. Das ist aber auch eine andere Tradition. Das ist dann die sogenannte Blues-Tradition. Da galt es als unfein, selbst Lieder zu schreiben und so als bleicher, weißer Junge so zu tun, als könnte man jetzt einen Blues-Song schreiben, galt damals als irgendwie nicht fein. Man wollte die authentischen Originale singen. John Lennon wollte nur eigentlich früher Rock'n'Roll-Songs singen von Chuck Berry und Buddy Holly etc. und hatte eigentlich gar nicht so ein großes Interesse daran, seine eigenen Sachen zu singen. Die haben die Beatles lange versteckt. Erst als Brian Epstein, der Beatles-Manager, dann ins Spiel kam, hat der gesagt, oh, wir können doch auch Geld mit dem Songverlag verdienen. Also wenn ihr schon keinen Plattenvertrag habt, können wir wenigstens die Songs an andere Leute verkaufen. Und da fing das dann an, dass die auch tatsächlich Songs geschrieben haben, eben auch, um Songs zu haben, die andere Leute singen.
Also kann man sagen, im Pop ist das Covern eigentlich immanent. Das gehört dazu.
Das gehört dazu. Und selbst wenn man sagt, man redet von sogenannten Originalen, sind da natürlich auch immer Elemente gecovert. Also es gibt ja bestimmte Moden im Pop. Es gibt eine Band, die erfolgreich ist, und dann gibt es andere Bands, die denen nacheifern und die dann doch auch sehr ähnlich klingen. Also Pop ist, glaube ich, für mich immer noch mehr eine Geschichte der Kopie als der Originale eigentlich. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr werkimmanent, ja, auf jeden Fall.
Und ist es dann auch so, dass die Künstler sich freuen, wenn sie gecovert werden?
Davon gehe ich aus. Ich erinnere mich daran, dass ich mal von dem britischen Musiker Nick Lowe, mit dem habe ich mich mal getroffen, der hatte Ende der 80er Jahre so ein bisschen abgewirtschaftet. Er hat ein bisschen viel Alkohol getrunken, ein bisschen viel Geld verloren, keine Platten mehr gemacht, die gut verkauft haben. Und dann gab es den Film Bodyguard. Und für den Film Bodyguard hat Curtis Digers seinen Song What's So Funny About Peace, Love and Understanding gecovert. Und das hat ihm ein großes Geld gegeben, mit dem er dann die Produktion seiner nächsten Platte und ein paar sehr teure Anzüge sich finanzieren konnte. Und da ist er bis heute sehr dankbar.
Also der ursprüngliche Künstler verdient am Cover auch mit?
Der verdient natürlich daran mit, klar. Songwriter verdienen das meiste Geld mit einem Song.
Mike Brüggemeier von der Zeitschrift Rolling Stone über Coverversionen. Aber Gottschalk und Co. gibt doch endlich Ruhe. Hier haben wir eine Coverversion, die dem Original gar nicht leicht zuzuordnen ist. Thank you. Power covered Satisfaction von den Rolling Stones. Sie verlangsamt das Stück auf die ihr eigene Geschwindigkeit, lässt den Refrain weg und hat damit zwei Ebenen. Die glorreiche Musikgeschichte und einen eigenen neuen Song. Und wer hätte gedacht, dass man auf Satisfaction Rumba tanzen kann? Bei den Rolling Stones geht das definitiv nicht. Aber haben wir heute im Titel. Klar, das neue Album ist da und morgen Abend sitzt Thomas Gottschalk auf dem Sofa, das eben den größten Erfolg eingebracht hat. Das Sofa von Wetten, dass. Die Sendung feiert 40-Jähriges, obwohl es sie ja gar nicht mehr gibt. Das eine Mal aber doch noch. Thomas Gottschalk sagt über diesen besonderen Abend:
Eine lange Zeit war Wetten, dass Europas größte Unterhaltungssendung, zu Recht, wie ich meine, weil da natürlich auch die größten Showacts unterwegs waren. In den 80er Jahren gab es eben eine Couch und da saßen drauf der Placido Domingo, der Günther Netzer und es haben Rod Stewart und Elton John performt. Und ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nochmal mache, dann muss das genauso sein, wie es war. Nur so hat es überhaupt Sinn. Es wird ein Nostalgieabend sein und ich gehe mal davon aus, dass alle, die mit Wetten, dass groß geworden sind, das wiedererkennen, was sie in ihrer Jugend geliebt haben. Na, also ich habe ja von vornherein darauf Wert gelegt, dass das nicht im Verdacht steht, der Beginn einer neuen Karriere von mir zu sein. Ich habe gestern den aktuellen James-Bond-Film gesehen und also sowohl James Bond als auch ich wurden vom Zeitgeist eingeholt. Der ist auch nicht mehr das, was er mal war. Früher schon Connery, der hat in die Provinz, wo ich gelebt habe, die Karibik gebracht und tolle Anzüge und hat mit einem Augenzwinkern den Frauen nachgestellt. Die Zeiten sind vorbei, da hilft das Augenzwinkern gar nichts mehr.
Also eine entspannte Grundhaltung, vielleicht mit einem etwas altersbedingt geschrumpelten Ego.
Ich sehe mich als Moderator und ich selber habe mich immer damit vergnügt, prominente Menschen zu begrüßen und Verrückte, die irgendetwas getan haben, was die Menschheit ja nie gebraucht hat. Es war ja nicht so, dass bei Wetten, dass irgendwelche Leute aufgetreten sind, die mit irgendwelchen Erfindungen geglänzt hätten oder die Menschheit irgendwie weitergebracht hätte. Also, dass irgendjemand Musik am Zucken der Brustmuskeln erkennt, hat die Menschheit nicht wesentlich weitergebracht, aber es war einfach unterhaltend.
Wenn Gottschalk ins Bild kommt, dann waren und sind die Erwartungen an sein Outfit groß. Das hat sich nicht geändert.
Ich werde diejenigen, die sagen, was hat er an, bestimmt nicht enttäuschen. Ich habe mich ja nie besonders bescheuert angezogen, sondern immer so, dass ich mich drin wohlgefühlt habe, dass die Leute das dann mit einem gewissen Schmunzeln oder teilweise auch mit Entsetzen zur Kenntnis genommen haben, habe ich billigend in Kauf genommen. Und es war natürlich bei den deutschen Showmastern lange so, dass die Wahl hatten zwischen einem grauen und einem blauen Anzug, aber das war bei mir nie das Thema.
Gottschalk sagt, er hat Spaß an der Sendung, aber aufgeregt ist er nicht.
Also ich bin jemand, der das ganz aus dem Ärmel macht. Bei Wetten, das war immer so viel los. Und ich wollte einfach die Überraschung auch für mich mitbringen. Ich wollte mir ja auch das Erstaunen und die Begeisterung ersparen immer. Und so gesehen hat Proben für mich nie einen besonderen Sinn gehabt. Und es gibt heute ganz andere Arbeit beim Fernsehen. Da sagt der Regisseur, wo ist das Buch? Und dann sage ich, was für ein Buch? Dann sagen die, ja, wir müssen ja wissen, wann wir schneiden. Wir sagen, ihr müsst halt dann schneiden, wenn ich aus dem Bild laufe. Aber dass ich am Freitag irgendjemand damit beauftrage, ein Buch zu schreiben, das ich am Samstag vortrage, das kommt für mich nicht in Frage. Das gibt's viel zu wenig natürlich, weil es erstens eine aufwendige Geschichte ist und zweitens gibt es kaum noch Leute, die sich auf dieses Risiko einlassen, weder die Macher noch die Sendeanstalten. Das ist natürlich etwas, wo man die Leute nicht im Griff hat und die Gefahr ist schon groß, dass ich da Dinge erzähle, die man nicht hören will, aber damit muss man umgehen.
Es muss alles so sein, wie es immer war bei Thomas Gottschalk und dazu gehört auch, dass er sich nicht groß vorbereitet. Daniel Rettig ist Journalist und Autor des Buches Die guten alten Zeiten, warum Nostalgie uns glücklich macht. Herr Rettig, das mit dem Glücklichmachen, das hat man nicht immer so gesehen. Sie schreiben, früher galt Nostalgie als Krankheit, sogar als tödliche Krankheit. Wie kam das denn?
Das kam so, dass ein Schweizer Arzt, Johannes Hofer, beschäftigte sich mit dem Phänomen von Soldaten, die fernab der Heimat verstarben. Und er diagnostizierte Nostalgie, kein Spaß. Nostalgie war wörtlich übersetzt damals tödliches Heimweh. Wer zu lange von zu Hause weg war, den übermannte das Heimweh so sehr, dass er daran verstarb, dachte man damals.
Nostalgie, ganz anders erklärt, da denkt man nicht dran. Was einem sofort in den Kopf kommt, ist ja dieser Spruch, früher war alles besser. Wann hat man das denn entdeckt?
Wann man es genau entdeckt hat, das lässt sich, glaube ich, nicht so richtig datieren. Aber was man tatsächlich inzwischen weiß, dass Nostalgie nichts Besorgniserregendes ist, sondern etwas Normales. Wir alle neigen dazu, die Vergangenheit zu verklären. Es gibt ja diesen Spruch, die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel. Und das ist einfach ein ganz menschliches Phänomen, das tendenziell, wenn Menschen an früher denken, erinnern sie sich eher an die schönen Sachen und lassen die negativen eher beiseite. Warum? Tja, weil es uns schlichtweg auch einfach besser damit geht. Ne? Wenn wir immer nur daran denken würden, was alles, ich sage es mal, im Urlaub schlecht war, würde man nicht mehr in Urlaub fahren. Wenn Eltern immer nur daran denken würden, wie anstrengend bisweilen kleine Kinder sein können, weiß ich nicht, ob es so viele Geschwisterkinder gäbe. Also will sagen, es geht uns besser damit und es ist verständlich, dass wir, wenn wir an früher denken, uns eher an die schönen Sachen erinnern.
Das Schlechte wird eher verdrängt. Welche Rolle spielt das, dass wir uns mit der Erinnerung vielleicht auch selbst wieder ein bisschen jünger fühlen? Das scheint bei vielen Fans ja zu funktionieren.
Das funktioniert, aber es funktioniert, glaube ich, nur in Teilen. Wissenschaftler sagen, Nostalgie ist ein bittersüßes Gefühl. Es ist süß, also schön, weil es die Erinnerung umfasst. Und die Erinnerung ist meistens etwas Schönes. So. Es ist aber gleichzeitig auch bitter, weil immer, wenn wir uns zurückerinnern, wird uns gleichzeitig bewusst, es ist eine Erinnerung, die kommt nicht mehr wieder. In unserem Kopf kann die immer wieder kommen. Manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, aber sie umfasst eben die Erkenntnis, dass die Zeit und, wie Sie sagen es gerade, die Jugend vorbei ist und dass wir alle älter werden.
Aber gerade Musik scheint besonders gut geeignet, um alte Gefühle wieder wach zu rütteln und einen dann vielleicht auch für mindestens ein paar Minuten raus aus dem Hier und Jetzt zu katapultieren.
Auf jeden Fall. An Musik kann man das Phänomen der Nostalgie besonders gut festmachen. Warum? Erstens, weil sich Musikgeschmack, auch das lässt sich nachweisen, meistens in der Jugend bildet. Kennt jeder das Phänomen. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, wenn man die Leute bittet, auch im Alter ihre Lieblingslieder aufzuschreiben, sind das oft Lieder so zwischen dem 10., 15. und 30. Lebensjahr. Mhm. So. Das sind oft auch Situationen, die mit besonders prägenden Erlebnissen verbunden sind. Also ein Sommerurlaub am Strand, wo wir ein Lied dazu gehört haben. Der Schulabschlussball, wo wir mit jemandem getanzt haben und irgendein anderes Lied gehört haben. Also Phasen, die irgendwie besonders emotionale Momente sind. Und diese emotionalen Momente und diese Erlebnisse werden verknüpft mit einem Lied. So. Und wenn dieses Lied dann später wieder auftaucht, taucht so zack, ich mache jetzt Schnipsel gerade, zack, diese Erinnerung wieder auf. Oft ohne, dass wir wirklich bewusst was dafür tun. Ne? So dieses Unser-Lied-Phänomen. Mhm. Es kommt ein Lied im Radio, oft ist das was Schönes, manchmal ist es vielleicht auch was Trauriges. Aber Fakt ist, mit Liedern sind diese Erinnerungen unmittelbar verbunden, teilweise jahrzehntelang.
Mit Gerüchen funktioniert das ja auch. Haben wir da eine besondere Verbindung im Gehirn zwischen Klang und Emotion?
Gibt es tatsächlich Studien, die das nahelegen? Es ist sehr schwierig, das wirklich haarklein jetzt in einzelne Gehirnregionen sozusagen zu lokalisieren, wo das genau stattfindet. Aber was man weiß, dass wir in emotionalen Momenten ist unser Gehirn besonders aufnahmefähig. Und wenn bei diesen emotionalen Momenten auch noch ein Sinneseindruck eine Rolle spielt, also ein Lied, ein Geschmack, ein Geruch, und wenn dann dieser Geruch oder dieser Geschmack, dieses Lied später wieder auftaucht, taucht automatisch auch die Emotion und das damit verbundene Erlebnis auf.
Unser Hang, die alten Zeiten zu verklären, der wird natürlich auch genutzt, zum Beispiel um Dinge besser verkaufen zu können. Welche Tricks kommen da zum Einsatz?
Na, es gibt natürlich so die Klassiker, dass irgendwie, ich denke an gewisse Süßigkeiten, ohne jetzt die Produkte zu nennen, wo wirklich dann in der Werbung das kleine Kind oder wo sich der Erwachsene an die Kindheit wieder zurückerinnert, ne? Wo er von den Großeltern eine bestimmte Süßigkeit bekam. Die meisten werden jetzt wissen, welches Produkt. Ich meine, ich sage es nicht. Ich nenne ein anderes Produkt, eine gewisse Salbe, die man bei Krankheit von der Mutter oder dem Vater auf die Brust geschmiert bekam. Das zeigt, glaube ich, exakt, wie es funktioniert. Weil die Situation, in der wir diese Salbe, machen wir es daran fest, erlebt haben, war eine negative, man war krank, sonst hätte man die Salbe nicht bekommen. Wenn man aber dann heute den Geruch dieser Salbe riecht, so eine Mischung aus Eukalyptus und Menthol, dann erinnern wir uns irgendwie automatisch an dieses wohlige Gefühl, dass die Eltern sich gekümmert haben und dass man irgendwie wusste, es wird schon alles wieder gut. Man denkt aber nicht daran, dass man krank war, ne? Sondern dieses Produkt ist für immer damit verquickt und das lässt sich natürlich in Werbespots und Anzeigen wunderbar nutzen.
Wir merken uns die guten Dinge einfach. Wenn nun eine Band, die 40 Jahre lang nichts veröffentlicht hat, wieder zusammenfindet, noch dazu eine Band wie ABBA, die ja wahnsinnig erfolgreich war und einen sehr eigenen Sound hat. Was macht das mit uns?
Ich glaube, die einen finden es grausam und denken, ach Gott, muss das jetzt wirklich wieder sein? Aber natürlich gibt es eingefleischte Fans, das funktioniert bei ABBA, das funktioniert bei den Rolling Stones, hat das auch lange funktioniert. Und ich glaube, natürlich katapultiert das die Menschen automatisch wieder in die Jugend zurück. Also morgen wird Wetten, dass wieder stattfinden. Wetten, dass der Klassiker von nostalgischen Kindheitserinnerungen. Und natürlich funktioniert es auch bei ABBA und bei diversen anderen Bands, dass es Menschen gibt, die dann gerne nochmal in den Erinnerungen schwelgen. Klar, es gibt auch manche, die sagen, lass mich damit in Ruhe und ich will irgendwie nur noch den neuen Kram hören. Aber natürlich gibt es die Oldie-Welle, auf der Bands schwimmen können und die ganz viele Leute total genießen. Und ich finde es auch überhaupt nichts Verwerfliches. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, um das jetzt mal pathetisch auszudrücken, ich glaube, dass wir uns am Ende ein bisschen so die Geborgenheit der Kindheit und Jugend zurückwünschen.
Was unterscheidet die Menschen, die sich freuen über Althergebrachtes, von denen, die genervt sind von diesem ewig Gestrigen?
Es ist Typsache. Natürlich ist der eine sentimentaler und melancholischer als der andere. Ich bin durchaus sentimental, kenne aber natürlich auch Menschen, die sagen, ich brauche das nicht, ich freue mich lieber nur an modernen und neuen Sachen. Am Ende ist es wie alles Typsache. Aber es ist ein menschliches Gefühl, sich ab und zu in die Vergangenheit zurückzudenken. Ich will nicht sagen zu retten, aber zumindest darüber nachzudenken, wie das früher mal war. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht auch auf morgen freue, aber letztendlich machen uns die Erinnerungen ja auch zu dem, der wir heute sind.
Daniel Rettig, ganz herzlichen Dank. Aber Gottschalk und Co., gebt doch endlich Ruhe. Das war HR2 Kultur der Tag, an dem nach 40 Jahren das neue Album von ABBA auf den Markt kommt und einen Tag vor der Sonderausgabe von Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Sie geben keine Ruhe, die Alten. Warum sollten sie auch? Jeder, der sie nicht hören oder sehen will, hat einen Knopf zum Abschalten. Und Nostalgie ist keine Krankheit, sondern ein Schlüssel zum Glück. Bedenken Sie, heute ist morgen schon die gute alte Zeit. Mein Name ist Doris Renk.